Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute habe ich einen Gast am Start, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Er ist Musiker, Songwriter und jemand, der nicht nur Songs macht, sondern auch wirklich was zu sagen hat. Sein Weg zur Musik war wirklich alles andere als einfach. Autismus, eine Sehbehinderung und ein Schulsystem, welches überfordert ist und war. Das Ganze schafft man nur mit starken Menschen an seiner Seite. In seiner Musik geht es um echte Themen, ums Anderssein, ums Kämpfen, um sich selbst finden. Und ich finde, genau das macht ihn so spannend. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch und sage, hallo Steven Elijah Neuhaus. Hi.
Hi, grüß dich Frank. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne doch. Ich glaube, ich muss das nochmal kurz klären. Dein Künstlername ist Elijah Presley, richtig?
Ganz genau, genau. Presley? Aber nicht... Hat nichts mit Elvis zu tun.
Okay.
Hat mit der französischen Gemeinde nähe Orléans zu tun, einen familiären Bezug durch meinen Sohn, weil der französisch geprägt ist.
Ah, okay, dann war das auch geklärt. Aber trotzdem Elvis Presley Fan, die Musik oder?
Ich mag Elvis natürlich, aber ja. Ich bin damals durch diesen Ort dann gefahren und dann sah ich dann das Schild Presley und dann dachte ich, ach, das ist ja super, das passt als Namenszusatz zu Elijah ganz cool.
Ja.
Und hat mich sofort dann geprägt und fand ich einfach schön. Und ich denke, das macht es dann auch so ein bisschen einzigartiger.
Auf jeden Fall. Wir kommen mal kurz zu deiner sportlichen Seite. Du hast sehr viel Sport gemacht. Du hast Fußball gespielt, soweit so normal. Du warst aber auch...
Bezirksliga.
Immerhin, da bist du hast schon höher gespielt
immerhin,
als wie ich.
Immerhin, genau.
Genau. Aber du warst auch Boxer. Wie kam es denn dazu, dass sie so ein Sport, den man irgendwie gar nicht so auf dem Tacho hat?
Naja, ich habe ja mit 4 Jahren habe ich schon Kampfsport angefangen mit Hapkido und dann ging es weiter mit Taekwondo, dann kam es Kickboxen dazu und dann zum Kickboxen noch das Boxen. Und irgendwann habe ich mich dann zwischen Fußball und Kampfsport dann entschieden für den Kampfsport und habe dann im Kickboxen relativ viele Titel geholt im Amateurbereich und bin dann auch ins Boxen eingestiegen und das wurde dann mein Sport.
Ja, finde ich mega spannend. Was lag dir eigentlich besser, das Teamspiel im Fußball oder so der Einzelkämpfer im Ring? Ich habe dein Buch gelesen und stelle fest, das Kickboxen oder das Boxen steht da sinnbildlich für dich und dein Leben. Du warst häufig auf dich gestellt und hast dich da rausgeboxt, in Anführungsstrichen. Oder liege ich da
das
falsch?
Stimmt. Nö, du liegst ja nicht falsch. Also ich habe Fußball sehr geliebt. Mhm. Aber durch meine Sehbehinderung war das irgendwann auf dem Großfeld sehr kompliziert. Mhm. Also ich musste, natürlich muss man auch im Fußball sehr nach Instinkt gehen. Ich habe sehr lange im Tor gespielt, dann im Sturm. Also auch immer eine entscheidende Position. Ja. Und da haben dann gerade im Großfeld die Augenkapazität, die Konzentration im Mannschaftssport nicht mehr ausgereicht. Ich war zwar nicht unerfolgreich, aber ich wusste, das geht halt auch nicht höher jetzt als Bezirksliga und dann Kreisliga oder so. Und im Boxen hatte ich halt gemerkt, dass meine Defizite viel weniger sind. Damals wusste ich auch nicht, dass die Sehbehinderung so stark ist und habe mich aber dann fürs Kickboxen und Boxen entschieden und bin auch meinen Weg gegangen über Nationalmannschaften im Amateurbereich, Nationalkader, Olympiakader, den es da so gibt, also Stützpunkt in Heidelberg habe ich trainiert und hatte da eigentlich eine sehr schöne Zukunft vor mir als Sportler und dann ging es halt mit der Gesundheit nicht gut und genau.
Bevor wir gleich auf die Musik kommen, zum Thema Autismus, das ist ja etwas, das ist nicht auf einmal da. Das dauert bislang etwas, bis man eine Diagnose dazu bekommt und der Weg zur Diagnose kann sehr lang und sehr langwierig sein.
Das stimmt.
War die Diagnose etwas für dich wie eine Erleichterung, endlich Sicherheit zu haben, woran es liegt oder was man da angehen kann?
Naja, also die Diagnose wurde nicht so ein bisschen später, also die Legasthenie-Diagnose war ja zuerst und dann ein paar Jahre später, wurde dann auch das, damals hieß es ja noch Asperger-Syndrom festgestellt. Das war für mich damals eine gewisse Erleichterung, klar, weil ich halt extrem viele Probleme in der Schule hatte, war auf der Außenseite, auch dementsprechend auch Mobbing-Opfer, kam mit den Schülern und Lehrern nicht zurecht. Es war für mich aber jetzt für das Selbstbewusstsein sicherlich eine gewisse Erleichterung, dann auch zu wissen, Das hat jetzt nichts mit Intelligenz zu tun oder man ist nicht doof, sondern man hat eben diese Dinge und diese Barrieren. Und die habe ich halt jetzt bisher auch mit Mitte 30 jetzt auch schon immer versucht zu überwinden und daraus auch Kreatives zu schöpfen. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen auch bisher.
Das kann ich auf jeden Fall bezeugen. Das Thema Schule ist kein schönes Kapitel, weder bei dir noch bei mir. Wobei, in meinem Fall war ich selber schuld. Also hätte ich mal ein bisschen mehr Schulstoff gelernt, anstatt auf dem Skateboard zu fahren oder mit der Atari zu spielen, hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. Aber anyway, das Schulsystem zu deiner Zeit wirkte kopflos überfordert. Also was in deinem Buch steht, das lehrende Personal war eine Mischung aus Unwissenheit und purer Gemeinheit, ist jetzt mein Eindruck.
Nimm uns doch kann man so sagen. Ja,
nimm uns doch mal so durch deine Schulzeit mit, so die Höhen und Tiefen.
Ja, also ich meine, ich bin Mitte der 90er eingeschult worden. Da war, und ich meine, das gilt auch für Kids, auch die in den 80ern oder Anfang der 90er oder früher noch eingeschult wurden. Da hatte man natürlich auch keine Ahnung oder wenig Ahnung von Legasthenie oder geschweige denn Autismus oder die leichte Form von Autismus. Und das war mitunter sehr schwierig, sich dafür Verständnis zu bekommen, Empathie zu bekommen. Und mein Lehrer, das ist halt dann auch bist dann auch vom Bildungssystem und vom und auch abhängig und auch von den Pädagogen, der hat mich natürlich direkt auch als Außenseiter betrachtet und hat mich dann halt auch, obwohl er wusste, dass ich nicht lesen konnte, Dinge vorlesen lassen, also im Deutschunterricht. Und dann wusste er, dass ich das nicht kann, aber hat es trotzdem gemacht, um mich halt eben zu blamieren. Und dann hat er gesagt, seht ihr, der ist doof. Und dann bist du dann dementsprechend, so wie der Lehrer dich behandelt hat, bist du dann auch von den Schülern behandelt worden. Und das war natürlich sehr hässlich. Also bin sehr oft mit starken Bauchschmerzen zur Schule gegangen, vor Angst auch, weil da mir sich auch eine Angststörung dann entwickelt hatte. Und ganz oft ja auch weinend von der Schule abgeholt worden, weil ich einfach auch verzweifelt war. Und das habe ich auf einer Waldorfschule ja sehr stark erlebt. Tatsächlich auf der Hauptschule bzw. Gesamtschule bei uns dann im Ort war das besser gewesen. Aber ich hatte halt auch durch meine Immunschwäche, die ich auch gehabt habe, dann auch sehr immer viele Fehltage und hatte halt sehr viele Komplikationen körperlich wie mental, dass eben die Schulzeit für mich wirklich eine starke Belastung waren.
Im Buch beschreibst du auch, dass deine Mutter sich sehr um dich gekümmert hat oder Familie allgemein ein sehr wichtiger Anker für dich gewesen ist. Jetzt so im Rückblick, also oder wenn du auch andere Kinder, Jugendliche hast, die in einer ähnlichen Situation sind, würdest du dir auch raten, Schule ist nur ein Teil des Lebens. Es ist nicht der Nabel der Welt. Man kann immer etwas daraus werden und danach werden, richtig?
Definitiv. Also es gibt ja viele Möglichkeiten im Bereich vom Bildungsweg. Auch mein Weg zur Hochschule war ja unter anderem so geprägt, dass ich hatte ja nur einen Hauptschulabschluss, weil ich in der 10. Klasse die Schule abbrechen musste. Und dementsprechend habe ich es an die Hochschule geschafft über Begabtenprüfungen, ne, weil ich ja auch male. Und da ist es ja auch durch Musik und Kunst gibt es dann eben Möglichkeiten, sich da rauszuboxen und ein höheres Bildungsniveau auch zu erreichen. Aber Schule ist wirklich nicht alles. Ich glaube, das Leben und die Lebenserfahrung und die Offenheit, die helfen extrem, Hürden zu überwinden. Die Musik hat mir natürlich dann diese Möglichkeit gegeben. Aber wenn wir auf das Schulsystem natürlich blicken, reden wir halt auch über ein sehr veraltetes System und auch ein Klassensystem. Und es ist leider heutzutage auch wiederum sehr abhängig, von welchen zu Hause man kommt, das war es auch schon zu meiner Zeit, aber heute ist es wieder stärker. Also man hat diese Vorteile beispielsweise der Boomer-Generation, wo das System sehr durchlässig war, das hat man halt nicht und das erschwert dann durchaus und das habe ich auch auf der Hauptschule gelebt. Also Kinder aus ärmeren Verhältnissen hatten es einfach deutlich schwieriger und das ist auch eine traurige Situation, die wir in unserem Bildungssystem einfach haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch auf der Hauptschule, ich war erst auf einer Realschule und ich kam überhaupt nicht zurecht mit dem Stoff, auch mit den Lehrern, mit den Mitschülern. Es hat nicht gepasst. So, und da hast du diese zwei Jahre Orientierungsstufe, heißt das, glaube ich.
Genau.
Da ist es schon, also der Frank wäre besser, wenn ich mal eine andere Schule suche. Ich bin auf der Hauptschule gekommen und da habe ich auch so ein bisschen aufgeblüht. Es ging ein bisschen, nicht lockerer, aber langsamer und das war alles total easy peasy, auch mit den Mitschülern. Ich habe den 10B-Abschluss gemacht, also den Realschulabschluss, aber ich bin auch direkt in die Ausbildung gegangen, in den Beruf und ich wollte was machen und Also an alle da draußen, die Schule ist nur ein Teil des Lebens. Es kommt darauf an, was man danach halt damit macht. Ne?
Ganz ja. genau.
Ja. ja. In deinem Buch hast du auch wunderbar beschrieben, wie der Sport eine Alternative dann für dich war von der Schule. Andere Menschen kennenlernen, Teambuilding galore, will ich fast sagen. Ich sehe das ja. auch bei unserem Sohn hier bei uns, der jetzt immer Fußballverein gekommen ist, irgendwie, weil alle ja. Vereine sind voll und der sich auspowern kann, andere Kinder kennenlernt und auch richtig über sich hinaus wächst. Und jetzt komme ich auch zu meiner Frage. Glaubst du, dass du der Mensch werden konntest ohne den Sport damals?
Ich denke, der Sport hat mir allgemein ein großes Selbstvertrauen mitgegeben. Was ich ja nicht in der Schule mir holen konnte, konnte ich mir vom Sport holen. Und das gibt eine gewisse Selbstverständigung. Ich denke, das braucht jeder Mensch, wenn er was Sinnstiftendes ja auch macht. Und der Sport hat mir halt auch in vielerlei Hinsicht auch im physischen, im psychischen Sinne sehr viel geholfen. Also physisch natürlich, man kriegt einen anderen Körper, die Feinmotorik wird geschult, die war bei mir durch die Legasthenie und durch den Autismus auch eingeschränkter. Und natürlich hat das dann auch für das Selbstwertgefühl enorm viel gebracht, weil man ja da Erfolge gefeiert hat. Und wenn man in der Schule dann eben nicht gut genug galt oder dementsprechend auch Diskriminierungserfahrung hatte, hatte man das eben im Sport nicht. Und so konnte man das teilweise kompensieren. Und der Sport hat mir halt auch so einen gesunden sportlichen Ehrgeiz fürs Leben mitgegeben. So wie du ja auch sagtest, man boxt sich dann so ein bisschen durchs Leben und auch frei. Und das habe ich natürlich auch mit in die Kunst mit reingenommen, weil das Business ist ja dementsprechend auch nicht ohne. Und ja, ich glaube, das hat mir sehr viel geholfen.
Ja, sehr, sehr gut. Auch sehr wichtig, dass die Kids heutzutage in Vereine gehen, wo sie sich sportlich betätigen können und sich irgendwo einbringen können. Das ist total wichtig heutzutage. Absolut. Du gehst ja ziemlich offen mit Themen wie Autismus um. War das von Anfang an so oder ist das so mit der Zeit gewachsen, so dein Engagement?
Naja, also umso älter man wird, umso reifer wird man hoffentlich ja auch und lernt dazu. das ist ja, glaube ich, ein Vorteil der Erfahrung. Ich bin definitiv schon irgendwo immer ein sehr offener Mensch gewesen, aber natürlich hat mir das Ganze mit der Musik und auch wie im Sport auch das gewisse Selbstvertrauen gegeben, auch eine Stimme zu haben, von der ich Gebrauch machen konnte. Und ich wusste, im Schreiben war ich auch nie schlecht, in Geschichte schreiben, fiktional auch in der Schule, habe ich auch mal so einen Kreativwettbewerb auch als Legastheniker gewonnen und das hat mir dann wirklich schon geholfen, dadurch einen Zugang zu finden, auch in der Öffentlichkeit mein Engagement zu zeigen. Also ich würde schon sagen, dass es viel auch mit meiner Prägung zu tun hat, dass ich das öffentlich so kann.
Wo du gerade so sagst, so kreativ zu sein, zu schreiben, zu malen, das sind ja leider so Fähigkeiten, die in der Schule auch nicht wirklich gefragt sind, richtig?
Ja, also ich meine, in der Waldorfschule war das schon wichtig, aber als ich dann auf der Regelschule war, habe ich natürlich den Unterschied zumindest vom Unterrichtsstoff gesehen. Auch wenn ich jetzt in der Waldorfschule viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe, muss ich sagen, dass diese auch ab der ersten Klasse, die Förderung in Lyrik, Malerei, Musik, die hat mir, glaube ich, schon so eine gewisse Grundlage gegeben der Neugierigkeit, um dann im Endeffekt dann auch mich im Bildungssystem irgendwann auch nach der Schulzeit irgendwo zurechtzufinden und andere Wege zu gehen, die jetzt vielleicht nicht so norm- oder konform sind, wie man das eigentlich kennt, sondern auch ein bisschen unkonventioneller zu handeln. Und ich glaube, natürlich müsste man in den Schulen viel mehr auf diese kreativen, musischen Fächer mehr Wert legen, weil ich denke, dass die Talente machen eben mehr aus bei Kindern als nur Mathe, Fremdsprachenunterricht oder Deutsch oder die sonstige Fächer. Das würde sicherlich dem einen oder anderen helfen, weil auch gerade bei bildungsferneren Schichten oder halt Menschen, die halt einfach sozial schwächer sind aufgrund ihrer Herkunft, die haben natürlich mit Sport oder mit kreativen Fächern die Möglichkeit, auch da rauszukommen. Und das war ja schon, das ist im Sport schon immer so gewesen. Man sieht es ja auch im Fußball, man sieht es im Boxen und man sieht es auch in der Musik eigentlich auch. Und das hat halt, da ist noch diese Möglichkeit in dieses, was ja alles sehr homogen ist heutzutage von den Schichten her, dass man da auch aus einer bisschen heterogener Geschichte dann quasi reinrücken kann. Das kann dann schon ein Vorteil sein, ja.
Okay. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen über deinen Sport gesprochen, Boxen, Fußball, die Schule, die Malerei. Lass doch mal zur Musik kommen, ja, als hättest du schon genug gemacht, fing es auf einmal auch noch an, Musik zu machen. Wie bist du denn da reingerutscht?
Ja, also zur Musik bin ich tatsächlich gekommen, als ich mit dem Sport aufhören musste. Da war ich in einem psychischen Tief und da habe ich dann Gesangsunterricht genommen. Und ich hatte ja schon immer so ein bisschen Gedichte geschrieben und dann wurden aus Gedichte Rap-Texte, irgendwann auch gesangliche Texte. Da habe ich eine Band gegründet und konnte dann durch diese Bandgründung das irgendwann auch beruflich favorisieren und habe dann auch Musik studiert. Also quasi in der schlimmsten Zeit, damals in meinem noch jungen Leben, bin immer noch jung, aber damals als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, ja, mit dem Tief habe ich dann quasi glücklicherweise dann die Kunst für mich wieder entdeckt und konnte dann somit das quasi ersetzen zum Sport und habe dann so meine Passion in der Kunst, Musik, Malerei gefunden. Und auch in der Schriftstellerei jetzt ja auch.
Ja. Du hast gerade gesagt, Musik studiert. Ja. Was für Instrumente spielst du?
Ich spiele so ein bisschen Keyboard, aber das reicht fürs Produzieren. Ich habe hab Tontechnik und Producing und Sounddesign habe ich studiert in Köln. Und ja, genau. Wow. Jetzt gerade mache ich noch ein Studium im Kommunikationsdesign. Das mache ich auch noch. Also von daher, okay, das Lernen hört nicht auf.
Ja, wow. Ich meine, das finde ich total super. Stehen bleiben ist der Tod, sagt man ja, stimmt, so. Ne? Ja. Und schön, dass du dich immer noch weiter bildest. Finde ich echt super, klasse.
Dankeschön.
Erinnerst du dich noch an so ein, okay, jetzt wird's ernst mit der Musik, Moment? Also man schreibt da so ein bisschen, man komponiert so ein bisschen so vor sich hin. Und gab es da den Moment, wo du gesagt hast, ey, Das kann wirklich was werden.
Ja, also ich hatte wir hatten mit der Band damals unseren ersten Auftritt. Ich hatte dann damals an den SWR geschrieben. Die hatten die Show Kaffee oder Tee in Baden-Württemberg. Und dann hatte ich denen so eine erste Produktion geschickt und dann haben die uns direkt eingeladen. Und dann, wir waren eigentlich nur zu zweit beziehungsweise zu dritt. Und dann mussten wir für den Auftritt tatsächlich richtige Profis dann finden und wir hatten halt einen in der Band, der schon von der Musik gelebt hat und der hat dann damals relativ fix die komplette Band zusammengestellt, die dann auch Bestand hatte und da eigentlich als ich die Band gegründet habe und dann mit dem TV-Auftritt beim SWR, hatte ich dann schon gemerkt, okay, jetzt, das wird schon ernster, das kann was sein und dann hatten wir da auch einen sehr schönen Live-Auftritt und dann war das so der Beginn von meiner Musikkarriere.
Ja. Voll gut. Du bist ja auch Songwriter, das heißt, du schreibst auch so für andere Songs. Ist das für dich dann ein anderer Vibe als deine eigenen Songs? Oder hast du so eine Schublade, da holst du Songs raus? Ja, den könnte ich jetzt zum Beispiel, Künstler Britney Spears oder so, oder Katy Perry geben. Die wird ja schon happy mit sein.
Sicherlich, die Sonne ist halt ziemlich stark. Sicherlich, klar, also das ist die eine Möglichkeit. Die andere Sache ist eher, dass ich, wenn ich mit Künstlern arbeite, dann das in der Session mache mit meinen Jungs vom Mannheim Music Lab. Ich habe vor 2 Jahren ein Musiker-Songwriter-Produzentenkollektiv im Rhein-Main gegründet und das hat mir auch für meine eigene Platte sehr viel geholfen. Also wir haben das ja alle in-house produzieren können und dementsprechend ist es mittlerweile so, dass ich das gerne im Kollektiv mache, wenn ich für andere schreibe. Natürlich hat man auch Songs in der Schublade, aber ich bin jetzt nicht dieser klassische Spotify-Songschreiber, ne, so, sondern ich mag dann schon lieber dieses bisschen mehr in die Tiefe gehen und auch ein bisschen mehr das Unkonventionelle schreiben. Also auch wenn ich jetzt bei der Sony Music Autor bin, bei Sony Music Publishing als Autor, ist es für mich trotzdem wichtig, mit den Künstlern sehr nah zu arbeiten und auch die Bedürfnisse der Künstler auch zu verstehen.
Wenn wir schon bei Musik sind, lass uns doch mal über dein Album sprechen. Anders sein ist eine Superkraft. Also, First of All ist aufgefallen, da steht Volume 1. Das lässt vermuten, da kommen wohl noch welche. Wie viele Teile kommen denn da noch?
Naja, wir haben ja zuerst das komplette Album physisch veröffentlicht auf Vinyl. Und dann hatten wir die ersten Songs zusammengefasst digital und die ganze Platte kommt jetzt Step by Step raus und dann wird es dann irgendwann auch nochmal so eine große Veröffentlichung des Albums geben, dass dann auch alle Tracks dann auch digital erhältlich sind. Also da gibt es auf jeden Fall noch eine Volume 2, definitiv. Wir haben ja insgesamt 25 Sessions gehabt, also sehr, sehr viel Musik und dann sind ja auch so Songs noch dabei, Wir haben mit Lace Aldean ja auch geschrieben, wir haben mit ganz vielen anderen Künstlern, kommt auch noch Songs mit Ferris MC und da kommt wirklich noch, ist noch einiges an Material da und wir warten einfach dann den richtigen Moment dann auch ab, um das Ganze auch dann zu veröffentlichen.
Ja, du hast gerade schon so ein paar Namen gedroppt. Ferris MC, Cassandra Steen oder Henning Wehland.
Ganz genau.
Das sind große Namen, mit denen ich wunderbare Zeiten in meiner Jugend verbinde. Liebe Grüße an die H-Blocks.
Ja.
Wie ist denn da der Kontakt entstanden?
Also tatsächlich haben die Künstler sich mit dieser Message Anders sein ist eine Superkraft sehr gut identifizieren können, weil sie auch mal Dinge schreiben wollten, was sie so klassischen Mainstream nicht machen. Und da hat das Konzept einfach gepasst und dann hat man dann viel Kontakt über, klar, ich bin in dem Mannheimer Kollektiv hier auch groß geworden, viele Verbindungen natürlich auch zu den Söhnen Mannheims und so weiter und da hat man dann auch schon den einen oder anderen gekannt und dann konnte man da auch, oder manches ist über online, Instagram und so weiter gelaufen und so konnte man dann die Kontakte aufbauen und konnte die Leute von diesem Konzept überzeugen und hat dann dementsprechend einen Song produziert, geschrieben in dem Gusto des Themas.
Ja. Ja. Okay, das heißt, sehr viel Organisationsaufwand bei so vielen Gästen. Das
sehr
heißt,
viel Networking, ja.
Henning Wieland ist jetzt zu dir gekommen ins Studio und der hat am einen Tag einen Song komponiert oder waren das mehrere Tage? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also Henning war tatsächlich der Erste, der zugesagt hatte. Damals habe ich ihn per WhatsApp habe ich ihn dann gefragt und dann kam zurück der fertige Songtext schon. Und dann haben wir uns bei Hannover in einem Studio getroffen und da hat er dann da eingesungen. Da ist er dann, glaube ich, damals von Münster oder von Berlin runtergekommen. Also es war dann relativ entspannt, da haben wir uns in der Mitte getroffen und haben dann den Song an einem Tag eingesungen und dann war der auch soweit, stand er dann auch schon. Ne? Und dann war der schon produktionsbereit. Genau.
Stark.
Und mit anderen, wie Cassandra Steen, haben wir dann auch mal zwei Session-Tage dann geschrieben. Also ganz unterschiedlich, also auch unterschiedlich schnell. Manche Songs sind in einer Stunde oder zwei Stunden entstanden, manche in zwei Tagen. Aber es war ein Produktionsvorlauf von 2,5 Jahren. Also da haben wir schon 2,5 Jahre an der Platte gearbeitet.
Okay.
Ja.
Okay, krass. Gab oder gibt es einen Gast, den du unfassbar gerne dabei gehabt hättest, aber nicht realisieren konntest?
Ja, natürlich.
So ein Name?
Ich komme aus Mannheim. Das ist, liegt, denke ich, auf der Hand, dass man da einen bestimmten Künstler gerne dabei gehabt hätte, der ein bisschen schwierig ist. Aber natürlich auch so Leute wie beispielsweise sicherlich auch Leute wie Sido oder sowas wären auch sicherlich ganz, ganz cool gewesen. Ja. Aber wer weiß, was da noch so in Zukunft alles kommt. Wir sind ja weiterhin in dem Projekt dran und haben da auch schon unsere zu sehr interessanten Künstlern schon, die auch noch ein bisschen bekannter ja auch jetzt sind. Da haben wir auch schon ein paar Kontakte geknüpft. Jetzt arbeiten wir aktuell auch an der Duettplatte mit der Sarah Müller-Westernhagen. Also das wird auch sehr spannend werden, weil das wird dann auch so ein deutsch-englisches Projekt. Und währenddessen haben wir da schon so ein paar Namen im Blick, wo wir auch schon gute Gespräche geführt haben. Man schauen wir mal, was da noch so kommt. Aber da werde ich jetzt nicht so viel zu sagen können.
Na gut, da müssen wir ein bisschen in Geduld üben.
Genau.
Gibt es einen Song, der für dich persönlich besonders krass ist auf diesem Album?
Ja, tatsächlich. Der Ferris MC-Song ist schon sehr besonders für mich. Aber tatsächlich die Nummer mit Sarah Müller-Westernhagen, das hat vor allem auch damit zu tun, dass wir beide als neurodivergente Menschen ähnliche Dinge der Demaskierung in der Gesellschaft empfunden haben. Und das hat halt sofort halt auch gematcht. Aber ich meine, muss wirklich ein Kompliment an alle Künstler. Also es war jeder Song ist für mich auf dieser Platte besonders. Auch Songs zum Beispiel meiner verstorbenen Produzenten, es gibt zwei Songs, die auf der Platte sind, wo die Produzenten leider nicht mehr unter uns sind. Zum Beispiel wie ein Stefan Ullmann oder ein Billy Davis, die sehr viel in meiner Musikkarriere sehr prägend waren. Und diese Songs sind natürlich auch sehr besonders. Ne? Ich habe ja mit In deinen Adern eine Hommage an Stefan, das war ja eigentlich ein Song von Stefan Ullmann, der hat so Zeichen der Zeit produziert, wo früher dann auch so Leute dabei waren wie Yvonne Katterfeld, Xavier Naidoo, ganz viele damals in den 2000ern Deutschpop-Acts. und war ein sehr bedeutender Produzent bei uns in der Rhein-Main-Region. Und diese Hommagen da in Adern, was man seinen Kindern so mitgibt, das ist für mich auch ein sehr besonderer Song. Aber generell die Platte, dass die überhaupt entstanden ist, wäre ohne diese tollen Künstler einfach nicht möglich gewesen. Genau.
Und das Album jetzt an sich, Anders sein ist eine Superkraft. Wie würdest du das in ein bis zwei Sätzen beschreiben?
Ja, das Album ist natürlich Crossover, herzvoll und es hat Energie.
Okay, genau. Voll cool. Lass uns noch mal kurz auf Anderssein blicken. Also Anderssein ist eine Stärke. Ja. Wann hast du das für dich wirklich verstanden, der Weg? Denn ist ja schon eine Aussage.
Ja, also das hat schon, glaube ich, angefangen, als ich dann den Weg als Musiker gegangen bin, dass ich gemerkt habe, dass das Anderssein im Sinne nicht natürlich nicht nur Nachteile hat, sondern auch gewisse Vorteile, weil man auch dadurch Dinge versucht, die, wo ganz viele sagen würden, ach, das klappt eh nie, wenn du das so machst. Das war ja auch mit dem Album so. Als ich diese Idee hatte, haben einige gesagt in der Branche, wie willst du das machen ohne Kohle und so weiter? Wie willst du dann ein Collabo-Album hinbekommen? Auch für diese Message auch noch. Und ich glaube, solche Dinge und solche Ideen hatte ich schon immer in meiner Karriere als Künstler. Und durch dieses Anderssein, habe ich mir auch nie so viel drüber Gedanken gemacht. Ich habe einfach gemacht. Und das hat mir dann dementsprechend dann auch die Möglichkeit eingeräumt, Dinge zu verwirklichen, die vielleicht so nicht geklappt hätten.
Ja, und das einfach machen, das sollst du auf jeden Fall beibehalten.
Nicht aufgeben ist halt auch wichtig. Ne? Scheitern ist normal und in der Niederlage lernt man am meisten. Und ich habe ja keine Angst vor Niederlagen. Ich meine, ich habe Boxen auch verloren. Und dann hat man dann im Sport daraus gelernt. Das weiß man ja auch bei Fußballmannschaften. Wenn ich so Bayern München 99 in Barcelona in den letzten zwei Minuten verloren und dann zwei Jahre später die Champions League gewonnen. Also das sowas baut einen unheimlich auf. Wenn man die Niederlagen richtig kanalisiert, kann man da sehr viel Kraft rausschöpfen. Und das ist dann auch irgendwo inspirierend. Und das hat sich dann für mich dann auch so ergeben, dass ich daraus eine Stärke ziehen konnte.
Und jetzt auch mal auf die Krankheiten bezogen, Autismus, Legasthenie. Ja. Wenn du mal unsere Gesellschaft anschaust, was glaubst du, sind wir da auf einem guten Weg, ein Miteinander zu finden oder doch eher ein Auseinanderdriften?
Ja, es ist schwierig zu sagen, glaube ich, aktuell, weil wir einfach so viele Empörungen gesellschaftlich haben. Also das ist, die Gesellschaft ist momentan, finde ich, emotional relativ unausgeglichen. Das sieht man politisch, das sieht man an gewisse Debatten. Das macht mir manchmal zunehmend Sorge. Und ich glaube, ich bin ja kein Aktivist in dem Sinne, ich bin Humanist. Und für mich ist es immer wichtig, dass Menschen sich miteinander verstehen und in den Dialog gehen. Und wenn wir Debatten halt über verschiedene Themen mit einer gewissen Aggressivität führen und die Sachlichkeit geht verloren, dann glaube ich, wird es sehr schwierig, einen Konsens zu finden. Und dann wird es auch sehr schwierig, menschlich zu bleiben. Und dann kriegen wir halt auch dementsprechend Probleme gesellschaftlich, die uns einschneiden, also sei von der Politik oder von anderen Phänomenen. Und das macht dann zunehmend unser Leben in der Demokratie schwieriger. Und deswegen denke ich, ich glaube, deshalb sind wir gerade in einer schwierigen Zeit, glaube ich.
Ja. Ich glaube, man darf sich nie verschließen vor anderen Dingen. Ich glaube, das machen aktuell sehr viele Menschen, scheuen Klappen denken und sehen. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem bei uns. Aber da kann man natürlich noch 10 Podcast-Folgen drüber machen, glaube ich, über diese Problematik.
Darüber können wir 10 Podcast-Folgen machen. Aber wenn wir dann halt auf die Wahlergebnisse schauen und sehen dann halt, dass eine AfD bei 26% steht, dann muss man halt auch mal klar benennen. Also das ist halt auch so ein bisschen, wo ich denke, hey, liebe Künstler, zeig doch mal eine Stimme oder so dagegen, so ein bisschen. Weil gerade als Künstler hat man ja auch unheimlich viel Gewicht und es gibt Künstler, die haben weitaus mehr, eine größere Fläche als ich aktuell, wo man die Stimme erheben könnte. Und es geht halt, wie gesagt, also für mich ist immer der Humanismus steht an oberster Stelle und der Rechtsstaat. Und das ist etwas, was mir für mich auch Werte sind, auch in meiner Musik. Und als Mensch mit jemand, der Behinderungen hat oder Barrieren, unsichtbare Behinderungen, kann man ja auch sagen. Man sieht mir ja den Autismus nicht im Gesicht quasi an oder so. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, wenn es um Debatten auch im Bereich Inklusion, mentale Gesundheit geht. Genau.
Ja. Wenn du deinem jüngeren Ich heute begegnen würdest, was würdest du ihm sagen?
Soll mutig bleiben. Immer mutig bleiben und weiter nach vorne gehen. Also sich nicht verschrecken lassen von dem, was kommen kann. Das ist auch das, was ich, wie ich als Vater auch agiere. Also das ist, man muss, denke ich, manche Erfahrungen muss man einfach durchmachen als junger Mensch, als Kind. Man kann als Eltern viel schützen, aber viele Erfahrungen muss man einfach selbst machen. Dann wird man auch zu dem Mensch, der man auch ist. Und ich denke, es ist halt immer wichtig, dass man einen gewissen Halt hat, familiär oder auch Bezugsperson. Aber ich würde immer sagen, zu meinem jüngeren Ich und auch generell zu Menschen, die jetzt Kinder sind, oder würde ich immer sagen, sei mutig und du kannst das auch. Und ich glaube an dich. Das ist, glaube ich, etwas, Bestärkung ist für mich da sehr wichtig.
Was bedeutet Erfolg für dich inzwischen? Hat sich das verändert? Oder was ist für dich ein Erfolg? Ist das eine Chartplatzierung oder Verkaufszahlen, Downloadzahlen?
Das ist klar, das ist natürlich ein Erfolg. Ne? Also das ist ja so ein kapitalistischer Erfolg. Der ist sicherlich auch wichtig, dass man sowas mal hinbekommt und so. Mhm. Aber in erster Linie ist Erfolg Gesundheit. Also wenn du gesund bist und du bist, sag ich mal, stabil im Leben, das ist eine Grundlage für alles. Und dann kannst du auch viel entspannter Dinge genießen. Ja. Und ich denke, das ist der größtmögliche Erfolg, den man hat, dass man gesund bleibt und dass die Liebsten drumherum gesund sind. Ich habe in den letzten Jahren viel Verlust erlitten. Viele Menschen sind gegangen, auch meiner Familie, weil ich bin in einer Familie, in einer Großfamilie aufgewachsen, wo die Menschen halt schon wesentlich älter waren. Ich bin der Jüngste und auch mehr oder weniger der einzige Nachkomme. Ja. Und da hat man natürlich sehr viel mit Abschieden dann auch zu tun, wenn man dann so mal Mitte 30 ist. Mhm. Und deswegen ist es für mich das Wichtigste von Erfolg, gesund zu bleiben, weil nur wenn ich gesund bin, kann ich natürlich auch diese, sag ich mal, Chartplatzierung und so weiter ja auch erreichen und dann auch dementsprechend feiern. Also deswegen, und wenn man es nicht schafft, das kann man ja, Erfolg kann man ja auch, ist manchmal auch nicht planbar. Deshalb muss man sich auf die wesentlichen Dinge dann halt auch, muss man halt auch schauen, die stimmen, und dann kann man halt auch immer diese Kraft dann schöpfen, dann gewisse Dinge zu erreichen.
Sehr schön gesagt. Ganz zum Schluss, was kommt als nächstes bei dir? Was steht an?
Ja, ich spiele diese Woche in Siegen, also am 8.4. im Kulturhaus in Siegen. Da habe ich eine musikalische Lesung mit einer Panel-Diskussion und ansonsten die Produktion mit der Sarah Miller-Westernhagen, eine Duettplatte. Mhm. Und wir sind halt dieses Jahr, 2026, mit Anderssein ist eine Superkraft, noch ordentlich auf Tour. Und es wird auch bald auch wieder ein neues Buch erscheinen. Also das ist auch in Planung, ist schon Manuskript ist schon fertig. Also ich bin weiter fleißig am Musik produzieren, am Buch schreiben und am Malen. Also da kommt noch einiges dieses Jahr.
Ja, voll gut, voll gut. Jetzt noch ganz, ganz zum Schluss. Wir dürfen nämlich dir und deinem ganz tollen Team zwei Exemplare deines Buches Anderssein ist eine Superkraft verlosen. Aber die Hörer bekommen es natürlich nicht einfach so hinterhergeschmissen. Also dafür ist das Buch viel zu gut. Und wir müssen eine Preisfrage herausgeben. Und ich habe mir eine Frage überlegt. Du kannst sagen, ob sie gut ist oder schlecht.
Okay.
Ich würde jetzt mal fragen, woher kommt dein Künstlernachname Presley? Welche Begründung liegt dem nahe? Es sei denn, du hast noch eine bessere Frage.
Nö, finde ich gut. Finde ich gut. Gute Frage.
Ja? Wunderbar. Dann ist die Frage hiermit rausgegeben. Also, woher stammt der Künstlername Presley? Bei meinem heutigen Gast, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben oder über DM, Instagram oder so, wie das funktioniert, keine Ahnung. Schreibt mir einfach Einsendeschluss, lest in den Shownotes oder so. Probiert es einfach mal so. Wunderbar. Steven, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein wundervolles Gespräch gehabt. Ich bin echt froh, dich kennenlernen.
Sehr gerne, Dito, lieber Frank.
Dürfen? Ja, genau. Und folgt Steven auf Instagram, dort ist er sehr aktiv, stellt immer fleißig Beiträge rein. Und das heißt, ich bedanke mich fürs Zuhören, bleibt weiter neugierig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.